Meine Damen und Herren, es gibt ein altes Sprichwort, das heißt, den Letzten beißen die Hunde. Und Sie haben heute sehr viel über erektile Dysfunktion gehört und Sie haben gehört, dass vieles unklar ist, obwohl ich sagen muss, dass die männlichen Sexualstörungen schon sehr gut abgeklärt sind. Vor allem haben wir bei den männlichen Sexualstörungen nun heute Mittel in der Hand, die uns ermöglichen, diese Störungen auch sehr gut zu behandeln. Nun, bei der Frau ist das völlig anders. Wir haben versucht, uns in diese Situation etwas einzulesen. Und bevor wir überhaupt in dieses Thema eingehen, möchte ich noch einmal an das erinnern, was gerade bei den Zusammenhängen der interindividuellen Situation der Sexualität und der sogenannten FSD, der Female Sexual Dysfunction, eine besondere Bedeutung hat, nämlich, dass das nicht nur ein partnerschaftliches Problem, sondern vor allem ein wissenschaftliches Problem darstellt. Wir besitzen leider keine Massachusetts Female Aging Study, sonst wären wir wahrscheinlich bei der weiblichen sexuellen Dysfunktion etwas weiter. Ich möchte heute auf zwei Dinge eingehen, die möglicherweise hier von Interesse sind. Erstens, wenn wir die erektile Dysfunktion in den Vordergrund stellen, und das ist ja das Thema des heutigen Abends, in welchem Ausmaß beeinflusst eine erektile Dysfunktion die Sexualität der Frau und in welchem Ausmaß kann das Gegenteil passieren, nämlich eine weibliche sexuelle Dysfunktion, den Mann beeinflussen. Letzten Endes müssen wir uns auch um die Frage kümmern, wie häufig ist denn eine weibliche sexuelle Dysfunktion und wie kann die weibliche sexuelle Dysfunktion, die primäre Präexistente, eine Rolle spielen, dass dieses Paar nicht zur entsprechenden sexuellen Befriedigung kommt. Nun, bei der Frau sieht das etwas anders aus als beim Mann. Die weibliche sexuelle Dysfunktion ist eine etwas komplexere Situation, die mit der Appetenzstörung, das sogenannte Hyperactive Sexual Desire Disorder, bis zur sexuellen Aversion gehen kann. In dieser Phase der sexuellen Stimuli und der sexuellen Erregung kann es zu Erregungsstörungen kommen, der Female Sexual Erregungssituation. Letzten Endes kann eine Dyspareunie, GV-unabhängige Schmerzen und der Vaginismus diese Frau so weit beeinflussen, dass es dann zu einer letzten Endes zu einer Orgasmusstörung kommt, also zu einem Female Orgastic Disorders, die dann zu derartigen Satisfaktionsdefiziten führen. Das ist heute die Situation, wie man sich's bei der Frau vorstellt. Nun, die erste entscheidende Frage ist die Prävalenz der FSD und hier tun wir uns wesentlich schwerer als zum Beispiel noch bei der Prävalenz der ED. Ich habe Ihnen hier drei Studien angeführt. Die eine ist von Rosen aus dem Jahr 2000, eine Studie in den USA, eine Studie aus Österreich. Wir haben ja praktisch aus der Bonholzerschen Arbeitsgruppe alles über alles, was es in der Urologie gibt, in Österreich Prävalenzstudien und letzten Endes dann eine Arbeit von Hayes. Das ist eine Meta-Analyse, in die ursprünglich mehr als 100 Arbeiten aufgenommen wurde und wie man diese Arbeiten dann nach entsprechenden Kriterien stratifiziert hat, sind 11 Arbeiten übergeblieben, nämlich mit einer Stichprobengröße von über 100 und mit einer Methode, die alle Domains der sexuellen Dysfunktion erfasst haben. Nun, an den Zahlen sehen Sie bereits das gleiche Problem. Das sogenannte Hyperactive Sexual Desire Syndrome, nicht wahr, war in 30% bei Rosen zu finden, in 22% in Österreich und in 64% aus der Meta-Analyse, wobei diese Zahlen zwischen 16 und 75 geschwankt haben. Nun, ähnlich geht es bei einem Arousal, beim Female Sexual Arousal Disorder, nicht wahr, die sich aber nicht so sehr unterscheiden, wenn man aber die Meta-Analyse ansieht, von 12-64% und bei den Schmerzen von 10-26%, 7-58% und die Orgasmusprobleme liegen im Durchschnitt bei 35% zwischen 16 und 48. Das heißt, wir können heute kaum eigentlich eine klare Antwort geben, wie hoch die Prävalenz dieser Störungen wirklich sind, weil sie natürlich in ethnischen Gruppen unterschiedlich sind, zwischen den Ländern unterschiedlich sind und vor allem von der Methodik, von der Validität der Fragebögen und der Untersuchungsmethoden abhängen. Nun, gehen wir zum nächsten Problem. Das sind die Sexualstörungen der Partnerin, wenn ein Mann mit einer Idee, wenn diese einen Partner mit einer Idee hat. Ich habe Ihnen zwei Studien hier angeführt. Die eine ist von Herrn Schabsingh aus dem Jahre 2006, der BESFW-Fragebogen, eine andere von Greenstein, die eine etwas größere Stichprobe von 113 enthält. Und das ist ein Index, mit dem das durchgeführt wird, der Female Sexual Function Index. Das sind Fragen, die mehr oder weniger validiert sind oder auch nicht. Und Sie sehen, diese Störung hat 29% in der Sapschi-Gruppe und 56% in der Arbeit von Greenstein. Und diese Daten variieren zum Beispiel auch bei den orgastischen Dysfunktionen von 24% bis 63%. Schabsingh hat dann noch festgestellt, dass doch eine relativ hohe Anzahl von Frauen, die einen Partner mit einer Idee haben, ein Drangsyndrom aufweisen und 44% eine Depressio, die er mit diesem Fragebogen analysiert hat. Nun gehen wir zum nächsten Kapitel. Welche Auswirkungen hat denn die Therapie einer FS, einer Idee? Wenn zum Beispiel, und das ist ja heute das häufigste der Fall, ein BDE5-Hämmer gegeben wird. Eine ganz interessante Studie ist diese Female-Studie, die sich von der Male-Studie ableitet und eine doch relativ hohe Stichprobe von 293 Paaren beinhaltet. Sexuelle Aktivität vor, während der ED und unter BDE5-Hämmern. Man hat herausgefunden, Männer, die eine Idee haben, deren Partnerinnen sind weniger sexuell aktiv. Und es sind alle diese einzelnen Ebenen oder Faktoren der FSD gestört und korrelieren mit der Schwere der ED, relativ hochsignifikant. Erhält der Mann nun einen BDE5-Hämmer, dann kommt es zu einer Besserung oder wurde eine Besserung in all diesen Bereichen beobachtet. Besonders interessant erschien mir diese Studie, dass sie eine prospektiv kontrollierte Studie ist von Goldstein und Mitarbeitern. Er hat Vardenafil versus Placebo gegeben, den Mann untersucht mit bestimmten Skalen und die Frau untersucht mit dem FSFI und mit einem Qualitätsscore. Und festgestellt, dass die Besserung des Mannes mit einer Besserung der Frau einhergeht, inklusive natürlich der Satisfaktion, und dass diese Fragebögen oder diese Instrumente positiv korrelierten, das heißt, je besser der Mann bedient wurde, desto besser ist es der Frau gegangen. Nun noch eine Studie in diesem Zusammenhang, die eine ganze Reihe von Patienten mit penilen Implantaten beinhaltet. Es wurde festgestellt, dass die ED die Erregbarkeit, die Lubrikation, den Orgasmus, die Satisfaktion und die Schmerzen signifikant beeinflusst hat. Keine Differenz bestand hier in der Libido, also Unterschiede zu den anderen Studien. Und unter der Therapie kam es zu einem signifikanten Anstieg aller Domänen. Nun, wir haben ursprünglich erwähnt, ist es möglich, dass eine FSD die Sexualstörung des Partners beeinflusst, was vielleicht nicht uninteressant ist. Herr Speckens hat Männer mit psychogener ED und einer doch primär organischen ED verglichen. Es hat sich Folgendes herausgestellt in dieser Studie. Partnerinnen, die einen häufigeren Vaginismus haben, eine häufigere Dyspareunie haben und ein sehr hohes sexuelles Interesse hatten und bei denen alle Komponenten bereits vor der erektilen Dysfunktion präsent waren, deren Männer hatten einen wesentlich höheren Anteil an psychogener ED. Und Speckens und Ali schlossen daraus, dass die FSD und hohes sexuelles Interesse die psychogene ED fördert. Ich habe das mit drei Fragezeichen hier hinten versehen. Nun, ein ganz wesentliches Problem wird die Sexualität im Alter. Hier ganz kurz dargestellt die Entwicklung der Lebenserwartung von Mann und Frau und das, was uns bei Mann und Frau in Zukunft erwarten wird. Klar ist, dass die Sexualität in beiden Teilen ein wichtiger Lebensqualitätsfaktor ist und das Interesse und die Motivation weiter besteht. Beim Mann werden wir Veränderungen der sexuellen Appetenz im Alter beobachten und Störungen der erektilen Dysfunktion, wie er heute als ein klares Zeichen aller dieser Studien festgestellt wurde. Die Veränderungen der sexuellen Appetenz und die Störungen der Erregbarkeit werden bei den Frauen angenommen, sind aber nicht unwidersprochen. Im Corpus cavernosum des alten Mannes kommt es zu einer Myozytendegeneration. Und der Late-Onset-Hypogonadismus trägt dazu bei, dass das Testosteron langsam, aber sicher, was bei allen Männern, niedriger wird. Bei der Frau kommt es zur vaginalen Atrophie, zu Lubrikationsproblemen und zur Menopause. Komorbiditäten in beiden Teilen, Mental Health und Life Events in beiden Teilen. Nun sehen wir uns die Kohabitationsfrequenz an. Es sind hier 5 Studien, ausgehend von Pearson 1980 bis Koch 1996. Die Kohabitationsfrequenz beim Mann ist höher, beim 60- bis 69-Jährigen. Beim 70- bis 79-Jährigen besteht hier ein Unterschied. Dieser könnte allerdings auch methodisch bedingt sein. Und bei der Frau ist die Kohabitationsfrequenz über dem 80. Lebensjahr deutlich geringer. Dies zeigt jedoch, dass doch ein ganz beträchtliches Interesse an sexueller Aktivität besteht. Und wenn wir uns Männer ansehen, vom 18. bis 60. Lebensjahr im Vergleich zum 61. bis 92, so ist einer der wesentlichen Faktoren für mangelnde sexuelle Aktivität des Mannes, dass er keinen ständigen Partner hat. Hat jedoch der alte Mann einen ständigen Partner, so ist die sexuelle, das Ausmaß der sexuellen Aktivität wesentlich höher. Und man sieht hier bei den 70- bis 80-Jährigen, was diese Männer an der sexuellen Aktivität oder Inaktivität störend empfinden, sind es doch immerhin noch 37%, dass sie keine Erektion haben. Nun, auf ein Element sollte vielleicht noch hingewiesen werden. Die sexuelle Aktivität oder das sexuelle Vermögen, das organische Vermögen des Schwellkörpers, liegt ja beim älteren Mann auch darin, dass es zu einer Sauerstoffversorgung des Penis kommt. Findet sich der Penis im Stadium der Detumeszenz, so verschiebt sich das kollagene Bindegewebe im Schwellkörper zu den Myozyten in Richtung des kollagenen Bindegewebes. Findet sich der Schwellkörper in Tumeszenz, also in Erektion, dann passiert genau das Gegenteil. Das heißt, die Bindegewebssynthese wird eingedämmt und die Myozytendegeneration wird eingebremst. Man sieht hier, niedrige Sauerstoffspannung bedeutet Reduktion der GMP-Werte, Reduktion der NOS-Aktivität, es sinkt, es steigt die Myozytendegeneration letzten Endes und das Bindegewebe wird sich im Schwellkörper vermehren und der Schwellkörper wird immer unfähiger, eine Erektion zusammenzubringen. Und wenn wir nun hier theoretisch sagen, was betrifft eigentlich den Alterungsprozess oder einen Aspekt des Alterungsprozesses im Schwellkörper, so ist es die Hypoxie und letzten Endes das sinkende Testosteron, das zum Verlust aktiver Myozyten und zur Kollagenvermehrung führt. Was heißt das? Es gibt ein altes englisches Sprichwort, do it or lose it. Das heißt, wenn Männer im Alter sexuell aktiv werden, dann fördern sie die Kollagenbiosynthese im Schwellkörper und der Schwellkörper degeneriert. Das heißt, eine gewisse sexuelle Aktivität hält das organische Vermögen des Schwellkörpers, sexuell aktiv zu bleiben, aufrecht. Nun, wie sieht das bei den Frauen aus? Ich zitiere hier diese Arbeit von Ponholzer. Noch einmal herausgenommen, die Libido-Störungen, Erregungsstörungen und die Orgasmusprobleme. In dieser Arbeit haben die Autoren festgestellt, dass diese Veränderungen im Alter zunehmen. Nicht so die Schmerzen, die haben sie am häufigsten zwischen dem 20. und 39. Lebensjahr gefunden, aber 50% der Frauen über dem 60. Lebensjahr haben über sexuelle Appetenz berichtet. 30% hatten über 2-mal eine koitale Aktivität im Monat und 50% der Frauen haben über dem 60. Lebensjahr diese Situation als bedeutend und als wichtig für ihr Befinden angegeben. Nun, wenn wir nun versuchen, ganz vorsichtig ein diagnostisches Prozedere zu erstellen, so ist auch bei der Partnerin oder bei der Frau die Anamnese, eine ausführliche Anamnese, das Wichtigste, gefolgt von einer gynäkologisch-urologischen Abklärung über Prolaps, Drangsyndrom, Inkontinenz und ein Labor, das die Hormone, das E2 und das Testosteron, besonders bei Frauen, die in die Menopause kommen, aufrecht erhalten bzw. analysieren sollte. Nun, wie ist die Therapie? Wir haben heute gehört, dass wir die erektile Dysfunktion gut behandeln können, vor allem mit BDE5-Hämmern in Einklang mit Androgenen, falls ein Defekt vorliegt. Bei der Frau ist das wesentlich komplexer und es gibt eigentlich bis heute noch keinen klaren Algorithmus, wie man Frauen behandeln soll. Das ist zumeist noch Aufgabe wissenschaftlicher Studien. Im Vordergrund steht die Psychotherapie oder die Sexualtherapie, da bei der Frau das Empfinden, die Emotion, die psychosozialen Komponenten, und das weiß man heute, wesentlich vordergründiger noch sind als beim Mann. Die hormonellen Gaben, wenn es sich um lokale Gaben handelt, beziehungsweise Androgene, die Libido fördern. Lokal wird man Nadenkorrekturen und das Vakuum, den sogenannten Vakuum-Device, anwenden können. Letzterer ist in Frage gestellt. Medikamentös ist man nicht sicher, ob es sich bei BDE5-Hämmern um ein Placebo handelt, und Antibiotika und die Behandlung des Drangsyndroms gehören zur gynäkologisch-urologischen Therapie. Wenn ich nun das, was ich jetzt gesagt habe, kurz zusammenfasse, die FSD spielt eine relevante Rolle, und zwar präexistente Faktoren aufgrund organischer oder psychogener Läsionen bei der Frau. Die Sexualität muss im Lichte des demografischen Shifts gesehen werden und ebenfalls im Lichte der wechselseitigen Beeinflussung von Mann und Frau. Die ED ist gut therapierbar, die FSD ist therapeutisch komplexer, aber wir werden letzten Endes, wenn wir die ED und die FSD betrachten, in ein paarorientiertes Management gehen, wo der Gynäkologe, der Urologe und der Psychologe seine Berechtigung hat. Vielen Dank.